Ja, hallo, herzlich willkommen an alle im
Hallo.
Zoom-Meeting und auf YouTube. Danke für die Einladung, auch das Bereitstellen des jetzt TV-Chats hier wieder. Ups. Ja. Ah, ja. Ja, die meisten von euch kennen ja auch so, dass wir meistens gerne in Stille anfangen, die Stille wirken lassen, würden wir auch gerne für dieses Setting so machen. Und dann gibt es auch Raum für Gespräche, für Fragen, für Themen, für Berichte oder für weitere Stille, je nachdem, was so, ja, gerade gewünscht, gebraucht wird. Und auch vor dem Computer jetzt, ja, letztendlich ist das Feld der Stille, das sich, ja, man könnte sagen, auftut. Auf eine Art ist es sowieso ständig da, ja. Aber wir können, es fühlt sich manchmal so als wenn sich's auftut, wenn wir in Resonanz einfach damit gehen, wenn wir uns wirklich erlauben, einfach wirklich nichts zu tun, ja. Alles Überflüssige tun darf immer noch da sein, irgendwo in der Peripherie, ja. Es geht nicht mal darum, abzuschalten. Aber in Resonanz zu treten mit einer tieferen Ebene von uns, einer stillen Präsenz, in der überflüssiges Tun einfach zur Ruhe kommen kann. Überflüssiges mentales Tun, Gedanken, Aktivität, emotionales Tun, Vermeiden oder Suchen nach Gefühlen. Und auch die überflüssige körperliche Aktivität, gerade wenn wir uns jetzt erlauben können, einfach zu entspannen, hier zu sitzen, wenn ihr liegt. Auf YouTube, dann dürft ihr auch liegen oder welche Körperposition auch immer. Ja, und aber diese Erlaubnis wirklich in Resonanz zu gehen. Mit dem, was vermutlich die meisten von euch, wenn nicht alle sogar wirklich auch schon erfahren haben. Ja, und wir können da immer wieder zurückkehren. Und vielleicht war unsere Aufmerksamkeit nicht mal weg. Ja, und trotzdem ist es nochmal in diesem Feld der Stille einfach nochmal eine auf eine stärkere Resonanz und eine leichtere Resonanz möglich. Okay. Gut. Herzlich willkommen zum Satsang.
Es gibt dann auch schon die ersten Fragen, oder wolltet ihr noch irgendwas sprechen vorher?
Wir können auch mit Fragen
Ja.
einsteigen. Ja, gerne. Ja, magst du sie vorlesen? Danke,
Ja,
Elli.
ich lese sie vor.
Ja.
Christopher schreibt: Schönen guten Abend. Ich hätte für heute Abend zwei Fragen. Erstens, wie kann ich die Angst in Klammer vor dem Sterben begegnen? Zweitens, wie gehe ich mit Menschen um, die mich attackieren? Vielen Dank.
Ja, spannende Frage, sehr wesentliche Frage. Eigentlich eine der wesentlichsten Fragen, die erste, ne? Und die andere auch, aber, ja. Zunächst einmal, ja. Vielleicht auch um ein bisschen zu den Basics von unserer Erfahrung oder wie wir auch über Spiritualität, Menschsein sprechen, ja. Ein bisschen aus der Richtung von Advaita, ja, Advaita Vedanta. Alle Weisheitslehren sagen das in letztendlich diesen mystischen Kern in verschiedenen Art und Weisen, ja, aber man könnte erstmal sagen, ja, die Angst vor dem Tod ist erstmal tatsächlich die Angst unseres Ichs, dass ich, ja, und dieses Ich im Sinne von, dass wir uns identifizieren mit unserem Körper, mit einer Daseinsform, einer bestimmten und von anderen getrennten Daseinsform, ja. Wenn wir denken, ich bin dieser Körper, das denken wir nicht unbedingt als abstrakten Gedanken, aber das ist eines der ersten ja, Tore, die in unserer Entwicklung ganz normal sind, ja, dass wir merken, okay, aha, diese körperliche Form innen ist, scheint was anderes zu sein als außen, ja.
In dem Sinne denken wir das nicht mal unbedingt als einen verbal formulierten Gedanken, ja, oder in dem Sinne nicht mal als einen bewussten Gedanken, sondern es ist mehr wie ein Körpergedanke, so eine selbstverständlich angenommene oder empfundene Identität geradezu. Ja. Freud hat gesagt, das erste Ich ist ein Körper-Ich.
Und auf eine Art ist da natürlich was dran. Ja, natürlich gibt es körperliche Erscheinungen und es scheint so zu sein, als wenn die voneinander getrennt sind. Ja, als wenn sich da so ein Block rausschert, letztendlich aus diesem Einssein, das alles ist. Auf eine Art könnten wir sagen, wenn wir so an so eine non-duale Erkenntnis kommen, dann merken wir irgendwann, wow, ja, es gibt ja gar nicht ein Ich-Sein und ein Getrenntsein, sondern ich sage das jetzt mal so auch als Bild, ein Block von Sein. Alles ist ein Sein, ja. Das ganze Universum ist ein Sein. Vom Urknall her bis den ganzen Galaxien, Planeten, Sonnensysteme, ja, und die ganzen Menschen ist ein Sein. Trotzdem kann dieses Sein sich irgendwie identifizieren mit einem Körper und sagen, okay, dieser Körper, das bin ich jetzt. Und der Körper hat auf eine Art auch diese Tendenz, dass er überleben will, dass er leben will und überleben will. Ja? So. Und wenn das gefährdet ist, Überleben gefährdet ist, dann gibt es Mechanismen der Angst. Und für den Körper ist das was ganz Natürliches. Der will sich schützen. Der will, ja, Gefahren abwehren, möglichst lange leben. Und deshalb gibt es diese Funktion, dass unser Nervensystem bei Bedrohung diese Energie zur Verfügung stellt, sich vielleicht auch zusammenzieht, körperlich, muskulär, um sich zu schützen. All das, was wir normalerweise kennen und dann noch zusätzlich unser zusätzliches Überlebensinstrument als menschlicher Körper, der auch einen Geist hat, dass wir ins Denken gehen können, ins Grübeln, ins, wie kann ich die Gefahr sozusagen der Gefahr entkommen? Was war in der Vergangenheit? War das schon mal so gefährlich? Und was könnte in der Zukunft passieren? Ja, und dann haben wir ganz viel innere Aktivität, körperliche, emotionale, mentale Aktivität. Und das ist erstmal was ganz Natürliches für unser menschliches Dasein. Das kann jederzeit ausgelöst werden. So. Und jetzt war die Frage, wie begegnest du die Angst vor dem Tod? Wie war die genau formuliert? Magst du noch mal kurz schauen? Ja,
Ja,
Elvira,
stelle ich
wenn
mir
ich.
mal gerne vor, ja.
Ja.
Wie kann ich der Angst vor dem Sterben begegnen?
Genau, das Gewöhnliche ist erstmal, dass wir in den Verstand gehen und erstmal versuchen, das sind Lösungsversuche, diese Angst zu bewältigen, gerade durch Nachdenken auch, manchmal auch durch Betäubung, als verschiedene Abwehrversuche. So. Ja. Und dieser Angst zu begegnen, wirklich den Mut zu haben, in den Momenten, wo die Angst aktiviert wird, eben nicht das Gewöhnliche zu tun, in Gedanken gehen, sich betäuben, weglaufen, sich auch beruhigen sogar über Gedanken, oder über andere Mechanismen, sondern wirklich neugierig zu sein, was ist eigentlich diese Angst, diese Todesangst, ja, letztendlich, und die Bereitwilligkeit, damit auf eine Art still zu bleiben. Still heißt nicht, dass es sich nicht sehr bewegt anfühlt, aber diese Möglichkeit zu erforschen, was ist denn eigentlich die Energie, wo spüre ich die Angst, wie fühlt die sich an, wie wirkt die gerade in meinem Körper, und darf die auch erstmal da sein, ja, darf ich das zulassen, kann ich da vielleicht sogar eine liebevolle, mitfühlende Haltung mit diesem menschlichen Körper haben, der Angst hat einfach vor dem Tod. Und das ist eine andere Art von Begegnung dann, wenn wir sozusagen mit Achtsamkeit und Freundlichkeit auf eine Art und auch der Bereitwilligkeit, es zu spüren, der begegnen. Das ist keine Kleinigkeit, weil, ne, alles in uns sagt ja irgendwie wegrennen. Angst sagt ja eigentlich, renn weg, ja, flüchte. Und flüchte sogar vor der Angst. Ne, wenn wir Angst vor der Angst haben, dann flüchten wir auch vor der Angst. So, ja. Allerdings kommt sie uns dann meistens hinterher, weil wir dann nicht wirklich erforscht haben, was es ist, ja, was diese Energie ist und dass sie eigentlich ein vergängliches Phänomen ist. Ja. Ich sage immer, mal ganz scherzhaft so, das Gute ist an Todesangst ist, dass sie sterblich ist. Ja. Die Angst kommt und geht. Ja. Die Angst wird manchmal geboren, erscheint und verschwindet wieder. Ja. Wir brauchen eigentlich nur zu warten, bis sich die Welle von Angst wieder gelegt hat. Aber bewusst. Ja. Alles klar mit?
Ja, Entschuldigung. Ja.
So. Die Angst als ein Phänomen zu erkennen, das kommt und geht, und die Fähigkeit zu haben, als Präsenz zu ruhen, und wir sind Präsenz, sie kann das, ja, während die Angst kommt und wieder geht. Und dann kann was anderes offenbar werden, nämlich letztendlich dieser Raum von Präsenz, diese Stille, dieses Gewahrsein, was letztendlich, wenn wir da hinein spüren, niemals geboren wurde und in dem Sinne auch nicht sterben kann. Nur das ist eigentlich selbstverständlich, und doch, weil wir so beschäftigt sind mit Überleben dieses Körpers, übersehen wir das oft. Insofern, ja, die Begegnung mit der Angst, also eine Stille. Und das ist jetzt die radikale Form, ja, das ist keine Kleinigkeit, ja, weil das kann für manches auch überwältigen. Dann gibt's nochmal andere Sachen. Wenn das zu heftig wird, dann können wir auch nochmal traumasensitiv drauf gucken oder so, ja. Aber das wäre sozusagen eine transzendente Art und Weise, die Bereitwilligkeit, die Angst da sein zu lassen. Heißt auch, anders übersetzt, die Bereitwilligkeit, dass wenn der Tod kommt, okay, dann kommt er. Ja, so. Und dann kann sich das offenbaren, dieses unsterbliche Bewusstsein. Andersrum auch schon, wenn wir Selbsterforschung betreiben, auch bevor solche Angst auftaucht, wenn wir wirklich schon jetzt wirklich tiefgehend hinterfragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Bin ich meine Gefühle, meine Gedanken, mein Körper? Ja, das kommt und geht eigentlich alles. Dieses Gefühl von ich bin, das was ist, das was der Zeuge auch all dieser vergänglichen Erscheinungen ist, da können wir uns sogar dieser transzendenten Ebene schon annähern, ohne dass wir jetzt unbedingt auf die Todesangst gucken müssen. Ja, das ist schon vorher eine Art von ja, transzendenter Selbsterforschung, Atmavichara, ja, die Suche nach dem Selbst oder die Erforschung des Selbst. Wenn wir uns darin dann gründen können, ja, dann kann es sogar sein, dass Todesangst gar kein Thema mehr ist, weil wir so sehr mit dem identifiziert sind, was nicht geboren wurde und nicht stirbt, dass ganz viele Ängste sich schon mal von alleine auflösen. Und dennoch ist auch unser menschlicher Körper ist auch einer, dem wahrscheinlich die Fähigkeit, Angst zu produzieren, sehr lange erhalten bleibt. Vielleicht bis kurz vorm Tod. So, das war
jetzt. So, aber in dem Sinne schön, ja, überhaupt diese Frage, wie kann ich der Angst vorm Sterben begegnen, spricht ja schon für diese Bereitwilligkeit, ja, würde ich sagen. Also ich vermute mal, dass es, und eben wie Thorsten sagte, ja, dieses der direkteste, radikalste Weg, den wir jetzt gerade angesprochen haben, und damit dann auch der direkteste und radikalste Zugang zu dem, was jenseits vom Sterben dann erfahrbar, erkennbar wird, ja. Und damit natürlich auf eine Weise der einfachste Weg, nicht immer der leichteste. Ja, es kann in dem Sinne sehr schwer scheinen, als dass sich alles dagegen zu wehren scheint. Einfach weil wir das so stark gewöhnt sind, zu glauben, dass wir die Angst vermeiden wollen. Aber eben, wie gesagt, aus der Frage höre ich schon einfach auch so eine Bereitwilligkeit dazu oder ein Interesse daran raus. Und das ist schön. Und es ist auch schön, wenn es nicht zugänglich ist, sich andere Hilfsmittel dazu zu nehmen, um das erstmal zu erleichtern. Wie auch immer, was auch immer gerade dran ist. Aber jetzt habe ich darüber die zweite Frage tatsächlich vergessen.
Ja, zu der ersten Frage vielleicht noch zu ergänzen.
Okay.
Ich meine, ja, mal die Angst vor dem Tod ist schon eine sehr, dem ins Gesicht zu schauen, vor dem, und es gibt verschiedene Tode auch noch, vielleicht nochmal als Ergänzung. Für manche ist es eher das Körperliche, wenn tatsächlich so offenbar wird, dass der Körper sterben könnte. Ja? Durch eine Krankheit, durch einen Unfall, überhaupt als am Ende eines älteren Lebens, ja. Für manche ist es manchmal eher ein sozialer Tod, ja. Wenn ich vielleicht das Ansehen in der Gruppe verliere, ja, dass ich mein Freundeskreis, wenn die alle weg wären oder ich irgendwas machen würde, was die alle erzürnt oder sowas, ja. Und dann sterbe ich sozusagen, könnte ich so eine Art sozialen Tod, eine Vereinsamung sterben und eine Ablehnung von anderen erfahren. Ist auch eine Art von Tod. Und die dritte Art, sprechen wir ein bisschen aus dem Enneagramm, und die drei Triebe ist ein sexueller Tod. Ja? Wenn ich sozusagen nicht mehr attraktiv genug bin für andere, wenn ich meine Gene nicht weiter vererben kann, wenn ich Libido-Probleme habe, wenn ich in der Sexualität mit meinen Partnern irgendwie versage und die Scham und all das, was damit einhergeht, ja, das sind auch Tode, ja? Die wir sterben können müssen oder denen wir manchmal einfach begegnen, ja, zu sagen, und auch da ist so eine Hingabe, ja. Was, wenn ich abgelehnt werde von allen, ja, und trotzdem da bleiben kann? Was, wenn ich sexuell nicht mehr attraktiv bin? Ja, oder nicht mehr potent oder nicht mehr libidofähig oder, ja. Was dann? Bedeutet das, dass es wirklich das Ende von Leben ist oder sich nicht glücklich sein könnte? Nach unserer Erfahrung nicht. Nach unserer Erfahrung ist es möglich, halt in dieser Stille tatsächlich dann trotzdem auch eine Art von Erfüllung und Frieden zu finden, selbst mit dem Verzicht oder dem Sterben von manchen, von dem, was wir geglaubt haben, was uns glücklich machen müsste und was wir auf keinen Fall verlieren sollten.
So, und in dem Sinne vielleicht sogar noch mal fast ein bisschen präziser die Antwort allgemein auf diese Frage, wie kann ich der Angst vor dem Sterben begegnen, ist eigentlich einfach in der Bereitwilligkeit, hier zu sein und sie zu fühlen. Und fühlen ist auf eine Weise eine sehr passive Aktivität. Ja, es ist aktiv im Sinne von bewusst und wach dabei zu sein, aber passiv im Sinne von, du brauchst dazu nichts zu tun eigentlich. Im Gegenteil, alles tun darf aufhören. Ja, wir müssen irgendwas tun, um nicht zu fühlen. Wir müssen irgendwas tun, um zu versuchen, dem zu entgehen, was da sowieso passiert, an dem, was Thorsten gerade beschrieben hat, diese verschiedenen Arten von Ego-Toden, die passieren ja sowieso in Wirklichkeit die ganze Zeit. Ja, du bist jetzt schon nicht mehr der oder dieselbe, wer du eben noch warst oder vor ein paar Jahren oder gar Jahrzehnten. Ja, so in dem Sinne. Ja. Weder zum Sterben noch zum Angsterleben noch zum dem Begegnen brauchen wir eigentlich irgendwas zu tun. Und in dem Sinne braucht es nicht mal ein Wie, sondern es ist eigentlich sich dem öffnen und hingeben, was eigentlich heißt, einfach hier sein, ja. Bewusstsein.
Und wenn wir genau erforschen, was eigentlich Realität ist, ja, dann würden wir merken, eigentlich stirbt alles ständig. Ne?
Und das könnte die gute Nachricht sein, im Sinne von genau darin, wird immer klarer entdeckt, was dann bleibt, wenn all diese verschiedenen Fehlidentifikationen wie Absterben abgeschält werden. Und dann musst du das sein, was bleibt, um einfach hier zu sein und mitzukriegen, wie alles andere kommen und gehen kann.
Ja, und jetzt sind wir an so einem Punkt, bei so solchen schönen YouTube, natürlich wären wir viel lieber im Dialog mit euch und würden jetzt fragen,
würden mal gucken, wie das bei Christoph
macht das
ankommt.
Sinn oder kannst du das nachvollziehen oder kannst du vielleicht in deiner eigenen Erfahrung auch das finden? Ja? Können wir jetzt mit den YouTube-Chats nicht so machen, das ist uns immer so ein bisschen einseitig. Aber Das sind erstmal so die Antworten, die da
Aber
kommen.
vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit,
ja,
keine Ahnung, ob Christoph Wenz passt, wenn du magst, auch gegebenenfalls per Chat nachfragen oder rückmelden, wie auch immer. Und ansonsten könnten wir inzwischen nochmal nachfragen, was die zweite Frage war.
Ja, mit
Ach ja, genau, wenn, ja, in konfrontativen Beziehungen oder wie dem begegnen, wenn jemand aggressiv ist. Was, das war die Frage.
Ja, wie gehe ich mit Menschen um, die mich attackieren?
Ja. Ja, und da ist natürlich auch wieder so, ich meine, das ist erstmal, das sind natürlich Situationen, in denen Angst ausgelöst werden kann. Ne? Eine Attacke, ein Angriff, sei es physisch oder verbal, ja, oder auf ein Selbstbild von mir, ja, wird natürlich oft einfach erstmal als ein Angriff tatsächlich erlebt. Und auch da, ne, wir wollen nicht sozusagen, wir sagen nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sich manchmal zu schützen auch, ne? So, es kann durchaus klar. Also wenn physisch ein Angriff passiert, nehmen wir mal an, ein, sag ich mal, Neonazi auf der Straße kommt mit einer Keule auf dich zu. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Also man kann sich dem entgegenstellen und sagen, komm, also ja, erschlag mich. Ich bin hier spirituell unterwegs und die Angst, die ich jetzt erlebe, kann mich nur noch wacher machen. So, ja, eine Möglichkeit. Ja, aber man könnte auch, es könnte auch eine Reaktion geben, wie wenn der wirklich zuschlägt, dass man sich schützt, ja, dass man irgendwie sich zusammenzieht oder wegläuft. Oder das ist natürlich absolut legitim und wahrscheinlich das Vernünftigere im Allgemeinen. So, ne? Oder auch sonst Schutz. Manchmal als Abgrenzung, wenn jemand mich angreift und es ist deutlich ungerechtfertigt oder eigentlich eine Übergriffigkeit vom anderen, dann ist es total erlaubt, auch sich zu schützen, wegzugehen. Ja, das ist nicht, dass wir sozusagen ein Missverständnis haben, als wenn das nicht erlaubt wäre. Ja. Und doch gibt's immer die Chance, wenn auch zumindest, wenn wir Zeiten des Rückzugs haben, auch zu merken, okay, wenn mich jemand angegriffen hat, was wurde dann da eigentlich angegriffen? Ja, welche Identität wurde da angegriffen? Oft sind es Selbstbilder, die, dass jemand irgendwie so piekst und sagt, nee, du bist doch gar nicht so oder du bist doch so. Ja, und dann ist es meistens auch eine Art von ein Glaubensmuster über uns selbst, wie wir denken, wie wir so sind. Ja? Und das wird halt pup angepiekst und dann tut das manchmal weh, es macht Angst oder es erzeugt eine Enttäuschung. Ja. Und dann ist das durchaus auch eine Chance, auch wieder nochmal genauer hinzuschauen. Auch da gibt es vermutlich schnelle Reaktionen von den anderen irgendwie mit einem Gegenangriff irgendwie das abwehren zu wollen oder auf den eigenen Glaubensmustern und Selbstbildern zu bestehen und zu sagen, nee, so. Aber oft ist das auch eine Chance, dann eben auch wiederum die Angst eventuell zuzulassen oder die Enttäuschung oder das, was einfach auch in dir letztendlich dann in dem Moment ausgelöst wird. Ja. Das ist die erste Neugier, würde ich sagen, eigentlich. Neben dem, dass da irgendwie erstmal vielleicht auch so eine Reaktion ist, wie, das hätte nicht geschehen sollen oder so. Aber wenn du wirklich offen bist und sagen kannst, Mensch, ja, da hat mich jemand angegriffen, das hat mich irgendwie getroffen. Wie kann ich denn jetzt für mich auch damit umgehen und neugierig sein, was ist da eigentlich gerade in mir aktiv? Und diesen Enttäuschungen auch oft begegnen, die dann geschehen, ja, so. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Wellen von 1000, 10.000 von Enttäuschungen ich erlebt habe mit Menschen, die mich angegriffen haben, wo es dann schmerzt, weil irgendwie da doch noch ein Bild ist wie, oh, ich war doch eigentlich so gut und jetzt wird das irgendwie niedergemacht oder ich habe doch alles versucht und trotzdem versteht mich jemand nicht. Wie viel Enttäuschung und Traurigkeit und Loslassen da auch in diesem Organismus immer wieder geschehen musste. Und das ist nicht unbedingt angenehm, aber kann auch sehr befreiend sein, ne, wenn wir dann merken, oh, ich kann auch dem begegnen, was da in mir gerade dann aktiv ist und das durchfühlen oder sich fühlen lassen und dann wieder ankommen in einem Bewusstsein, was gar kein Selbstbild braucht und auch nicht unbedingt eine Verteidigung oder schon gar kein Gegenangriff. Ne. dann kann sich immer mehr auflösen von diesem übermäßigen Ego. Ja, und dann kann es sein, dass Angriffe einfach mehr wie durchgehen, weil letztendlich gibt es denjenigen, der angegriffen wird, nicht. Ja. Also das.
Es gibt eine Rückmeldung von Christopher.
Ja.
Er schreibt, es erleuchtet mich im Sinne von erhellender Antwort. Danke.
Okay.
Für mich hat das Sterben jetzt etwas Gutes.
Oh, schön.
Oh. Ja, das ist doch eine
danke
schöne
für die Rückmeldung.
Ahnung oder Intuition. Ja.
Ja. Dann hat Christopher noch eine dritte Frage. Wie erkenne ich die Ruhe in der Unruhe? In Klammer Umwelt.
Ich will nochmal die Resonanz zu der ersten, finde ich auch wirklich schön, eine Offenheit. Ja, das, ja, wie wäre es, wenn Sterben, wenn Vergehen etwas Gutes wäre? Ja.
Und wenn wir uns mit der Angst anfreunden können, ja, wenn die Angst eigentlich unsere Verbündete sein kann, uns einladen kann, dafür wach zu sein und bewusst dabei zu sein, was da auch immer da erlebt wird.
Ja.
Und ja, wenn Sterben wirklich in dem Sinne nichts zu Befürchtendes oder nichts Widriges oder Feindliches ist, sondern offensichtlich gehört es dazu zum Leben. Soll so sein, kann eigentlich nicht so verkehrt sein. Ja, und tatsächlich ist das offenbar ja, was auch immer wieder gefunden wird, ja, was wir immer wieder hören und sehen, wenn wir es selber miterlebt haben schon oder Berichte hören von Menschen, die dabei waren, wenn jemand gestorben ist. Oder wenn wir diese Vorher-Nachher-Bilder sehen, da gibt's ja so einen tollen Kunstband, weiß ich nicht, ob das ein speziellen Hamburger Hospizprojekt war oder ob ihr das auch überregional kennt. So ein ganz schöner Bildband, so Nahaufnahmen, wirklich Porträts von Menschen kurz vor und direkt nach ihrem Tod. Und da kommt immer wieder so ein Frieden durch. So diese Gesichter wirken einfach so entspannt und liebevoll. Und das ist, was wir ja auch immer wieder hören oder eben auch miterleben, wenn wir Menschen durch den Tod begleitet haben oder von Menschen hören, die das miterlebt haben. Ja, dass irgendwie sogar eine andere Qualität von Präsenz und liebevoller Verbundenheit oder diese friedliche Weite umso spürbarer wird, wenn der Körper aufhört. Oder der Körper ist ja noch da auf eine Weise, aber irgendwie ist das, was ihn belebt hat, wirklich auf eine Weise sogar freigesetzt, wird es oft beschrieben.
Ja, man, du hast das erlebt mit Papa Gini in
der
als er gestorben ist und der Verbrennungsstätte und
ja, und das wurde gefeiert.
Ja?
Es war eine riesengroße Feier, wo, ich meine, klar, viele haben auch geweint, gerade diejenigen, die wirklich da ihr Leben eingerichtet haben. Natürlich war das für die auch ein Verlust, ja. Auch das gehört dazu. Das wollen wir nicht übergehen oder negieren oder verleugnen, ja. Das darf auch sein. Es darf auch Schmerz und Trauer und Angst sein, ja. Und es war auch immer wieder, brach das durch oder gehört in Indien tatsächlich auch mehr zum Selbstverständnis oder zur Kultur, dass es erstmal auch viel Gelegenheit gab, überhaupt auch mit dem Körper zu sein, die Nacht durch und dann mindestens noch 1-2 Tage, glaube ich, sogar da im Haus. Und dann gab es halt einen riesen Umzug mit blumengeschmücktem Wagen und zu den Ghats, zu den Verbrennungsstätten und dann nachher nach Hardwar raus zum Ganges. Das war irgendwie, ich glaube, mehrere Tage Feier und es erinnert mich auch gerade dran, wie Papaji oft, ich glaube, Kabir war das, zitiert hat, der gesagt haben soll, als ich geboren wurde, lachten alle und ich weinte. Und als ich starb, weinten sie und ich lachte. So, was wissen wir? Ja, was wissen wir, was danach kommt? Es kann gut sein, wie Thorsten ja vorhin auch schon angedeutet hat, dass es einfach in unseren Körper einprogrammiert ist und das auch sein soll, dass es da sowas wie eine organismische Hemmschwelle gibt. Oder so ein im Nervensystem einprogrammiertes Zurückschrecken vor dem Tod, damit wir nicht alle sagen so, wow, ja super, lass mich direkt in die Befreiung gehen. Ja, sondern dass wir irgendwie noch eine Weile weiterspielen hier auf diesem Planeten und irgendwie das Leben erhalten in dieser Form. Kann ja sein. Ja.
Ja,
so aber, oder so ja. Hat's alles was für sich.
Und wie schön, wenn spirituelle Traditionen das auch ja eben betonen. Ich meine, letztendlich habe ich sogar gehört von Philosophen, letztes Mal in einer Philosophenrunde irgendwie, dass jemand sagte, ja, Philosophie würde ja bedeuten, eigentlich sterben zu lernen. So. Ich dachte eigentlich, das wäre spirituell und gar nicht so philosophisch konzeptuell, aber ja, sterben lernen, ja, ist eigentlich auch hat diese transzendente Qualität. Und vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, ja, ich meine, im Advaita gibt es wieder so um den Begriff des Samadhis, der Versenkung, ja. Das heißt eigentlich letztendlich meditative Zustände, wenn wir wirklich aus dem trennenden Geist herausfallen, uns versenken in non-duales Bewusstsein, wenn wir es mal so nennen, ja, während der Körper noch lebt, ja, dann können wir selige Versenkung erfahren oder Leere, ja. Und ich fand das dann mal so schön, da gibt es ja eben verschiedene, Sahaja Samadhi und Nirvikalpa Samadhi, verschiedene Qualitäten davon, ja. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ja, im Advaita wird der Tod einer Person dann Mahasamadhi genannt. Also die große Versenkung. Ja. Wow, wenn das so wäre, nicht schlecht, oder? Ja. Wenn wir uns so auf den Moment freuen könnten, auf den vielleicht, den physischen Tod und sagen könnten, okay, ich könnte neugierig sein. Was passiert jetzt? Ja. Und dann ist es vielleicht die größte Versenkung.
Und was auch in verschiedenen Traditionen und Kulturen, glaube ich, ähnlich benannt wird, dass der Tod auch der kleine Bruder, der Schlaf der kleine Bruder des Todes genannt wird, ja. Oder dass immer wieder auch in den verschiedenen Traditionen darauf hingewiesen wird, dass das wie eine ähnliche Erfahrung sein könnte. Ich meine, in Wirklichkeit, was wissen wir, ja? Außer dass wir Berichte gehört haben, vielleicht von denen, die wiederbelebt wurden oder Nahtoderfahrungen hatten oder ja. Aber es scheint einiges ja dran zu sein irgendwie, dass es da sowas gibt wie so ein ultimatives Loslassen und sich lösen, sich auflösen, was in dem Sinne vielleicht sogar ähnlich ist wie Tiefschlaf, was uns allen sehr gut tut, was wir alle. Sehr lieben und sehr genießen. Außer, dass es eben manchmal auch damit sogar ein Problem gibt, ja, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, loszulassen und da eine übermäßige Angst beziehungsweise eine Angstabwehr uns daran hindert, in den Schlaf zu sinken, dann kann das sogar alles ganz schön qualvoll erlebt werden. Ja, so in dem Sinne auch da wieder vielleicht eher eine Einladung. Ja, oder sagen wir so rum, zumindest haben wir vielleicht Glück, je mehr sich uns das erschließt, je mehr es da eine Möglichkeit gibt, uns da hineinzuöffnen, zu entspannen, uns dem anzuvertrauen, was da bleibt, wenn dieses Ich, was versucht, sich da zusammenzuhalten, wenn das sich lösen darf. So, jetzt haben wir wieder so viel geredet, jetzt habe ich wieder die weitere Frage vergessen.
Die Frage war, glaube ich, die Ruhe in der Ordnung.
Ach ja, ja. Ja, auch eine schöne Frage. Und ich würde sagen, es ist beides möglich. Wir können entweder quasi reinzoomen und darin entdecken, was mitten in der Unruhe, wenn du wirklich voll eintauchst und bereitwillig bist, dich quasi wie in die Unruhe hineinziehen zu lassen, fast wie, als ob wir wie im Atomkern wieder Leere finden können. Oder wir können rauszoomen und merken, wow, was ist immer noch weiter und immer noch um die ganze Unruhe noch drumherum. Ist da was, was noch viel weiter, viel leerer, viel stiller ist, worin diese ganze Unruhe ruhig rumwirbeln darf. Und dann kann wiederum so ähnlich wie wir anfangs entdeckt haben, diese Angst vorm Sterben, wenn du bereitwillig bist, dich ihr zu öffnen und zu begegnen, dich sogar da hinein einladen, was jenseits vom Sterben ist. So kann dann die Unruhe sogar dein Eingangstor werden. So rum oder so rum, um rauszufinden, okay, und was ist immer sogar noch ruhiger und unbeeinträchtigt von dem, was auch immer unruhig sein kann. Was auch immer unruhig sein kann, muss etwas sein, was kommt und geht, was erscheint und verschwindet. Und kann fast wie im Kontrast uns erlauben, wahrzunehmen, was nicht kommt und geht, was ruhig bleibt. Macht das Sinn? Ach so, jetzt frage ich wieder in den Chat, ob das, ob das für Christopher nachvollziehbar geworden ist.
Und natürlich ist es eine Herausforderung in bestimmten Settings, ja. Ich meine, deshalb sind wir ja auch hier in diesem Setting auch still miteinander. Ja, deshalb ist es wunderbar, Orte aufzusuchen, die Ruhe, sozusagen auch äußere Ruhe von Geräuschen, aber vor allen Dingen auch von Mind-Aktivität, ja, es erleichtern, ja. Zum Beispiel in der Natur, ja, wenn du zwischen 10 Bäumen stehst, dann ist da und du bist die elfte Daseinsform. Ja, da sind 10 Daseinsformen ziemlich ruhig und denken nicht. Ja, ein Baum denkt nicht. Ja. Und das ist ansteckend. Ja. Dann wirst du vielleicht deine eigene nicht denkende Baumnatur. Ja. Mhm. Insofern ist es auch sehr erlaubt, solche Orte aufzusuchen oder eben, ja, die unterstützende Kraft davon auch zu nehmen. Ja. Und dann ist es aber die Frage, wenn jetzt die sich diese 10 Bäume umwandeln würden in laut quatschende Menschen.
Oder die dich attackieren.
Oder die dich attackieren. Mhm. Okay, das ist eine Herausforderung, ja. Mhm. Weil es ist ansteckend. Der Mind ist auch ansteckend. Dann, ja, das ist wie, ah, jetzt müsste ich aber mitreden oder ich müsste dagegen reden, ja. Und wo in dir könntest du vielleicht Stille finden, ja? Ramana hat so schön gesagt, ja, der Körper ist eigentlich kein Problem, der leidet nicht, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also auf jeden Fall ist das ein Hinweis, ja. Wirklich zum Beispiel im rein körperlichen Gespür, das ist eigentlich unverändert, ja. Wenn du einen ruhigen Punkt in deinem Körper aufsuchst und einfach dabei mit deiner Aufmerksamkeit bleibst, dann ist es schon ganz anders, ob um dich herum geredet wird oder nicht. Nicht umsonst wird manche Meditationstechniken, die sich auf den Atem richten oder auf bestimmte Körperzentren, ja, wie dich darin zu gründen, ja, kann auch eine andere Ausrichtung geben. Ja, man könnte so viel Hilfreiches dann auch wirklich anbieten, ja. Aber es ist halt die Frage, wie hilfreich es für dich ist, der die Frage gestellt hat. Und ich bin sicher, dass du auch Momente kennst vielleicht, wo es äußerlich unruhig ist und innerlich Ruhe da ist, ja. Und da Kontakt mit aufzunehmen auf deine eigene Art und Weise und neugierig zu sein. Was unterstützt dich dann?
Ja? Und auf eine ähnliche Weise vielleicht sogar, ja, wie wir vorhin uns angeschaut haben, wenn dich jemand attackieren würde, kann es oftmals sogar das lösendste oder friedlichste sein, je mehr es uns gelingt, nicht reaktiv entweder dagegen anzugehen oder zu versuchen, dem zu entgehen oder irgendwie damit was zu machen im Sinne von besänftigen, sondern wenn es eine Möglichkeit gibt, nicht reaktiv offen hier zu bleiben, ist das oft sogar die direkteste oder sinnvollste Maßnahme, dass wie der Angriff ins Leere läuft oder eben auch die Unruhe, ja, dass das einfach wie durchziehen kann oder eben, ja, so ein bisschen ähnlich wie Thorsten ja vorhin auch schon sagte, dass das eigentlich nur dieses Ich oder nur diese Abwehrstruktur oder die Gegenreaktion ist, die überhaupt attackiert wird oder die sich auch an der Unruhe stört in dem Sinne. Und das ist die eigentlich leidvolle Unruhe dann, ja, die Unruhe, die entsteht, weil die Unruhe stört.
Ja, der Gedanke, die anderen wollten ruhig sein, ist schon eine Unruhe im Geist, ja. So verständlich das auch ist, ja.
Und ja, wie vorhin auch über die Angriffe gesagt, ja klar, es kann total angemessen sein, wenn du die Möglichkeit hast, eine ruhigere Umgebung aufzusuchen oder drum zu bitten, dass Ruhe einkehrt. Super, warum nicht? Ja, aber manchmal ist es vielleicht nicht möglich oder manchmal willst du vielleicht sogar genau die Herausforderung nutzen. Ja, oder ist es einfach sowieso leicht und möglich zu merken, so, okay, Ich kann einfach wahrnehmen, wo immer noch Ruhe ist. So. Oder kann selbst in Ruhe damit sein, selbst wenn irgendwo Unruhe ist. Äußerlich oder sogar innerlich.
Hier kommt ein Feedback von Christopher.
Okay.
Er schreibt, es bleibt für mich Hingabe.
Ja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, genau das wollten wir sagen.
Dann gibt es eine neue Frage von Jeanette. Wie ist es mit der Freude? Macht es Sinn, die Gedanken in freudige Dinge zu lenken?
Eine Weise würde ich sagen, das brauchst du nicht mal zu tun. Das kann Sinn machen. Sagen wir mal so, wenn die Gewohnheit sehr stark ist, sich in negativen Spiralen aufzuhalten oder auf Unangenehmes zu fokussieren, ja, dann sagen wir manchmal, ja, okay, solange dein Geist Negatives produziert oder an Negativem festhält, dann, ja, dann kann das Sinn machen, dem entgegenzusteuern, ja, oder dem irgendwie was entgegenzusetzen, bis es sich aufhebt und neutralisiert sozusagen. Manchmal kann das aber auch wie so eine Art Gegenmaßnahme sein, die genau das Negative eigentlich nur fixiert. Und dann kann es sogar da auch wieder die Hingabe, das Zielführendere sein im Ende und das Sinnvollere auch da entdecken zu können, dass selbst in dem, was erstmal vielleicht gar nicht freudvoll scheint, vielleicht sogar schmerzhaft, traurig, wütend, unruhig, wie auch immer, dass je mehr es uns gelingt, dem unser Herz zu öffnen und damit hier zu sein, dass darin, darunter sogar eine bedingungslosere, natürliche Qualität von Freude entdeckt wird, die einfach auf eine Weise aus sich heraus hervorsprudelt, die gar nicht gemacht und auf eine Weise nicht mal aufgesucht zu werden braucht.
Ja, da hört in gewisser Weise die Idee, ich wende mich der Freude zu, die ist eigentlich zu viel. Ja, da gibt es nicht mal ein Ich, das sich Freude zuwendet, sondern weil du dir erlaubst, zurückzusinken in das, was gar nichts tut, das ist auch eine Aktivität, ich wende mich zu, Freude zu, ja. Wenn das alles drei wegfallen würde, wenn ich das Hinwenden und das Objekt, die Freude wegfallen würde, ja, und du dir erlaubst, wirklich, wirklich ins Nicht-Tun hineinzugehen oder nicht mal hineinzugehen, ja, einfach da zu sein, dann ist, erstens wirst du dann frei von der Sucht nach Freude, weil das kann manchmal auch sein, dass wir nur immer schöne Gefühle haben wollen. Das ist auch eine, kann auch eine Sucht sein, ja. Und zweitens leuchtet dann wirklich die Freude auf, die von alleine aufsteigt, wenn sie aufsteigen will, ja. Und die ist sehr intensiv. Die ist intensiver als alles, was du mit Ausrichtung deines Geistes machen kannst, ja. Das kann dich durch, ich meine, alleine, ich finde ja überhaupt ist eine schöne Frage, ja. Zweimal Freude in der Frage irgendwie. Ich meine, alleine das Wort lässt das auch schon da rausprickeln, so finde ich. Ja, wenn du natürlicherweise da bist, dann kann eben diese grundlose Freude auch wirklich so von alleine sprudeln. Aber das Gute ist, du brauchst sie auch nicht unbedingt. Selbst wenn die Freude wieder geht, wie wäre es, die Offenheit zu haben, okay, jetzt ist nur reine Ernsthaftigkeit da oder Neutralität oder einfach Präsenz. Oder sogar, selbst wenn wir traurig wären, dass wir gerade keine Freude erleben, dürfte diese Traurigkeit auftauchen. Ne? Dann gibt es selbst damit kein Problem. Ne?
Und dann gibt es auf eine Weise sogar fast sowas wie eine subtilere Freude, dass du dir erlauben kannst, einfach mit der Traurigkeit zu sein.
Ein bisschen verrückt. Hm. Oder paradox. Oder ja, aber kennen wir vermutlich auch alle. Manchmal freuen wir uns so sehr, dass es schon wehtut. Und ja, oder manchmal sind wir so traurig, dass auf einmal so eine Tröstung und so eine Freude dann auch wieder auftaucht, wo wir dachten, oh, wir müssten in der Traurigkeit versinken und auf einmal ist was ganz anderes da. Und es ist auch erlaubt, aktiv sich auf Freude auszurichten. Das will ich auch gar nicht, ne? Das ist wirklich wir sprechen immer, wir müssen eigentlich immer doppelt sprechen, wir müssen eigentlich immer zwei Antworten geben. Einmal so die total transzendente Antwort und dann aber auch für manche Gelegenheiten ist es einfach toll zu sagen, ich erinnere mich jetzt mal an einen Moment, wo ich richtig Freude erlebt habe. Ja, was weiß ich nicht was, mir fällt im Moment nichts an, weil das schon hier ist. Aber es könnte was sein, oder ja? Oder wir stellen uns ein Kind vor oder unser kindlicher Anteil, der sich manchmal wie gewillt gefreut hat oder irgendein anderes Kind, ja, und spüren damit rein. Und dann ist das wunderbar. Dann kann das was sehr Befreiendes sein, auch da so ein Bild, so eine Erinnerung zu nutzen oder überhaupt das Potenzial, diese heilige Idee von Freude, ja, zu erahnen, dass das möglich ist, kann auch was Wunderbares haben. Je nachdem, was dran ist. Die größte Freiheit ist, wenn du eigentlich immer beides verfügst, sozusagen totales Nicht-Tun, Freude, wer will schon Freude haben? Und dann, ja, lass uns das genießen. Ja. Lass uns manchmal richtig aktiv darauf ausrichten, ist auch total. Ja, die Kraft des Geistes. Nicht umsonst gucken wir sehr gerne oft, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es immer noch toll, lächelnde Buddhas, ja. Eine Buddha-Statue anzuschauen, die dann so ein sanftes, schönes, freudiges Lächeln hat oder so, ja, so ein sanftes Lächeln. Kann ich stundenlang immer, oh, wie schön, ja. Oder heilige Weise anschauen, wie die gerade versunken sind in Seligkeit, ja, ansteckend. Ist auch erlaubt. Vielleicht ganz kurze Anekdote, weil irgendwie ich finde es ganz spannend, mich im Moment mit KI zu beschäftigen, künstlicher Intelligenz und was die für Fähigkeiten haben. Und
freut die sich auch?
Die freut, ja, natürlich ist das alles so ein bisschen künstlich, also aber es gibt ja, man kann ja bei künstlicher Intelligenz sozusagen zum Beispiel Bilder erzeugen lassen, ne? Dass man so einen Satz vorgibt und erzeuge mir ein Bild zu dem und dem Thema oder sowas und dann blub, blub, auf einmal taucht das Bild auf, ja. Und meine Hauptbeschreibung ist meistens, dass ich jetzt sage, füge dort einen sanft lächelnden Buddha dazu. Und dann kommt das Bild und dann ist dann so eine relativ ein bisschen künstlich von der künstlichen Intelligenz, aber trotzdem ansteckend. Dann ist da so ein sanft lächelnder Buddha. Ach, wie schön. Also da, ich meine, ich mache das manchmal auch einfach, um so ein bisschen, ja, meine Texte auch so ein bisschen zu untermalen oder sowas, ne? Aber es macht auch einfach Spaß, sich darauf auszurichten und zu merken, ja, das ist ein sanftes Lächeln. Kann einfach ansteckend sein.
Sogar für dich selbst, wenn du einfach lächelst. Kannst du dich selber anstecken damit.
Das Extremste wäre dann sowas wie diese Beraterin Coaching Birkenbiel, kennt ihr die? Das ist so eine relativ, vor 10 oder 15 Jahren war die sehr bekannt. Ja. Die hat gesagt, ja, wenn sie sich freuen wollen, dann machen wir einfach so. Machen wir es eine halbe Stunde. Mal
durchhalten. Muss nur ein bisschen durchhalten. Bis der Körper überzeugt ist.
Ja. Aber das wirkt auch, ja. Also aktiv. Mindestens 10 Minuten, glaube ich, ein Lächeln aufsetzen. Dann kannst du fast gar nichts anderes mehr als dich freuen. Aber es geht auch einfacher.
Ja, Christopher hat noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, was könnt ihr zu dem Begriff Maya-Täuschung sagen?
Na, ich meine, es kommt eigentlich zurück zu dem, was ich am Anfang sagte, würde ich sagen, ja, Maya im Sinne, dass uns ein Wahrnehmungsfilter vorgaukelt, dass diese Welt eine Welt ist von Formen, die voneinander getrennt sind, ja. Und Trennung erschafft und dadurch aber auch leiden, ja. Wenn wir uns dann mit einer Daseinsform identifizieren und sagen, ich bin nur dieses, ja. Und dann kommt noch dieser Ego-Willen da rein, ich bin nur dieses und ich will es aber so haben oder anders haben, dann ist das Maya, Identifikation, Fehlidentifikation mit Begrenzung. Gehört mit zum Leben dazu, gehört mit zu einem Sein dazu, aber ist ein Maya, ein Schleier, ne? Der Leiden mit sich bringt dann. Und wenn dieser Schleier fällt, in dem Moment, wo unser Geist still wird, dann irgendwas ist hier ganz anders als das, als dieses Leiden. Irgendwas ist ungetrennter, friedlicher, leidfreier. Entfällt dieser Schleier und dann erleben wir mehr das Leben mehr als lila. Ja, das wäre der L-E-E-L-A, der Sanskrit-Kontrastbegriff sozusagen, dass das Leben dann anders erlebt wird, eben eher als Spiel, als freudvoll, friedvoll. Mühelos eher, ja. Und beides gehört dazu. Ich meine, ja, wenn sich Lila wieder zeigt und es anstrengend wird und ein Ich da ist, das was haben will, was weghaben will.
Wenn sich Maya wieder zeigt.
Entschuldigung, Maya, danke, ja. Maya, ja, irgendwann ist alles eins, ne? Ich meine, für die meisten Menschen ist es halt auch wirklich so, dass selbst wenn dieser Schleier einmal fällt, dass er sich trotzdem auch wieder hochzieht, ja. So, und dann fällt er vielleicht wieder noch länger und es wird noch deutlicher, dass eigentlich Lila die grundlegendere Realität ist. Ja, und dann gibt es vielleicht manchmal doch noch wieder Schleier in Teilbereichen, wo wir merken, okay, in dem Bereich ist es für mich klar, das Leben ist ein Spiel, das Leben ist mühelos, geschieht von alleine. Da gibt's nicht mal einen Handelnden. Und dann kommen so Schleier, kleine Schleierwolken nochmal vorbei. Und dann denken wir wieder, oh, um Gottes Willen, ich muss es machen. Ich muss es kontrollieren. Ich habe was falsch gemacht. Ich bin so und so. Okay. Und wenn das wieder sich löst, dann sehen wir wieder klar. Maya Lila.
Gibt noch eine Frage von Jeanette Nicole. Was haltet ihr vom Gesetz der Resonanz und Manifestieren?
Je nachdem, wie oberflächlich es verstanden und angewendet wird. Es macht in vielerlei Hinsicht Sinn, aber für unser Empfinden wird es oft sehr verkürzt und zu vereinfacht dargestellt.
Vor allen Dingen manchmal aus einer Ich-Perspektive, als wenn unser kleines Ich etwas kreieren könnte, ja, durch Willenskraft und durch Imagination. Und auf eine Art kann es das ja sogar auch. Ja, das hat auch eine Kraft, natürlich. Es ist interessant, ne, oder kann es eine sehr zielführende Vision zu haben, mit Willenskraft etwas zu erreichen, ne? So. Allerdings ist es auch oft ein Missverständnis. Wie gesagt, eine tiefere Form von Resonanz, würde ich sagen, da gehen wir eigentlich in Resonanz mit etwas, was gar nicht ein Ich im persönlichen kleinen Sinne ist und auch nicht mit etwas, was etwas machen will, aus seinen eigenen Vorstellungen heraus, sondern wir gehen eher in Resonanz mit dem, was will das Universum von uns? Ja? Was will sich durch uns entfalten? Als ich entfalte das Universum, ja, oder ich biege mir das Universum oder die Erscheinungswelt so zurecht, wie ich das will. Wie gesagt, das hat eine Kraft, das können wir auch immer nutzen. Ne? Aber auf der tieferen Ebene ist es eher wie, wenn wir in Resonanz gehen mit dem tieferen Selbst, dann werden wir eher informiert, was gerade dran ist. Vielleicht kriegen wir sogar Geschenke auch. Ja, vielleicht kommt auf einmal der richtige Job um die Ecke oder ein Geldgeschenk kann manchmal auch sein. Ja, oder irgendwas passiert tatsächlich in diesen erstaunlichen Phänomenen, die es ja gibt, sozusagen, dass sich Dinge zeigen, die vollkommen unerwartet sich einstellen. Ne? Das gibt durchaus diese Phänomene, die erfahren wir auch immer mal wieder. Ja? Aber ich wäre damit ein bisschen vorsichtig, sozusagen, wenn es so einfach nur aus dem Ich herauskommt. Ja? Vor allen Dingen ist es auch meistens ja dann auch, und das kannst du für dich ja überprüfen, diejenige, die Frage gestellt hat, oft ist damit eine Idee verbunden, erst wenn ich das manifestiere, dann kann ich glücklich sein. Ja? Dann kann ich in Frieden sein. Ja, erst wenn ich das Objekt habe, den Zustand, den Partner, das Haus, das Geld, Dann, ja. Es ist ein bisschen, ja, es ist manchmal auch einfach unmittelbarer, glücklich hier zu sein mit dem, was gerade sich jetzt zeigt, anstatt dass irgendwas manifestiert werden muss.
Und das wäre in dem Sinne das direkte Greifen nach dem Trostpreis, ja, weil wir dann in diesem bedingten Ich und in Maya verfangen bleiben von ich wäre irgendwie jemand etwas Getrenntes von den Dingen und von der Welt und ich bräuchte erst bestimmte Dinge oder Umstände, um glücklich zu sein. Wobei es, wie gesagt, durchaus was für sich haben kann, ja, eher als einfach willenlos durchs Leben zu treiben. Klar, kann das Sinn machen, dich auszurichten, zu wissen, was du willst, dich dafür einzusetzen und dich in eine entsprechende Verfassung zu bringen, ja. Aber vor allem, und das ist natürlich dann wiederum und wahrscheinlich ja auch, wie es gemeint ist oder so, wie wir es verstehen, auch eher, wenn wir tiefer schauen, genau so rum eigentlich sinnvoller zu sagen, okay, im Gesetz der Resonanz geht's dann vielleicht eben eher genau darum, in einer tiefen Resonanz mit dem Leben, mit dem Willen des Lebens zu sein und von da aus dann, weil du einfach eingestimmt und eingeschwungen bist mit dem Leben, ganz natürlicherweise in diesen Fluss des Lebens, in dem du dich bewegst, auch quasi die passenden Strömungen mit hineinfließen zu lassen. Ja, so dass es dann auf eine sinnvolle Weise zusammenkommt und sich von da aus das manifestiert, was eigentlich in dir schon erfüllt ist. Ja, so rum geht's eher auf als andersrum. Ist das verständlich geworden? Und wieder frage ich jemand, die nicht sichtbar ist, aber mal gucken.
Und du kannst es für dich selbst ja auch ausprobieren. Was stärkt dich? Oder sagen wir vielleicht noch besser, was befriedigt dich im Sinne, was bringt dir Frieden? Wenn es gerade ganz leicht ist, irgendwas dir vorzustellen, was du dir manifestieren willst, warum nicht? Mhm. Ja. Wenn es eine Anstrengung wird und es dich eigentlich von dem Glück, was schon jetzt und hier ist, eher ablenkt, weil es dich, ja, weil es diese Luftschlösser aufbaut, dann vielleicht ist es vielleicht freier auf das Manifestieren zu verzichten oder es nicht weiter als eine Aktivität vorzunehmen. Und ich kann nur sagen, von meinem Leben, oder ich glaube, das stimmst du auch zu, ich meine, wir sind beschenkt auf eine Art, ja, mit unseren inneren Erfahrungen und auch, dass wir hier zur Verfügung stehen können, so sogar beruflich, sozusagen, wir können da, mehr schlecht als recht, aber wir können davon leben, das ist ein Geschenk, ja, dass wir für Satsang und für diese Begleitung zur Verfügung stehen können. Und ich sage das nicht schlecht und recht, stimmt nicht. Wir sind alle schon sehr privilegiert hier, ja, sind reich genug. Mhm. Ja. Und davon habe ich nichts manifestiert, ja.
Das hätten wir uns ja nicht ausdenken können. Davon hatten wir keine Vorstellung. Das haben wir nicht geplant. Ich habe gedacht,
dass wir hier schöne Seminare in Hamburg mieten können oder tolle Retreat-Orte an der Ostsee, an Amrum oder in Indien, können wir noch gerne mitkommen, besuchen können. Das sind alles Geschenke, ja. Davon ist nichts in meinem Geist gewesen. Ich werde jetzt hier spirituelle Lehrer, wenn man das überhaupt so nennen will, oder macht das Retreat da, sondern das ist einfach entstanden. Das ist einfach Geschenk des Universums.
Christopher schreibt, ihr habt vorhin von Samadhi gesprochen. Könnt ihr noch etwas dazu sagen, was das ist?
Ja, wie gesagt, der Begriff so Versenkung als eine Übersetzung finde ich in dem Sinne ganz schön als einen, auch als fast metaphorischen Begriff. Wir benutzen ja gerne diese Ozeanmetapher, ja. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, dass sozusagen die Wellen an der Oberfläche des Ozeans so unser Ich darstellen und an die Daseinsformen und dass wir damit identifiziert sind und denken, wir sind jetzt diese eine Welle, so. Und Versenkung würde dann sowas bedeuten, wenn unser Bewusstseinsschwerpunkt mehr so in die Tiefe geht, gar nicht mehr sich so beschäftigt mit wer bin ich als Welle und was sind die anderen Wellen, sondern wirklich sozusagen in die Tiefe sinkt, dann wird irgendwie auf eine Art mehr dieses Einssein, die erstens die Ruhe wieder spürbar, ja, die in der Tiefe ist, das Formlose, das Einssein, der Frieden, ja, während die Welle da vielleicht noch in Unfrieden ist, wird da was anderes spürbar, ja. Das sind meditative Zustände, meditatives Gewahrsein, wo die Geschichten an der Oberfläche nicht mehr wichtig sind, sondern wir uns erlauben, die direkte Erfahrung, vielleicht erstmal von unserem Körper, aber dann auch von tieferer Präsenz hinein zu öffnen. Ja. Versenkungszustände. Und so oft werden so indische Lehrer beschreiben das dann oft, dass sie sich irgendwo hingesetzt haben. Also vielleicht haben die erstmal ein weltliches Leben geführt. Gibt es so einige Beispiele, die haben dann, wie so ein Geschäftsmann, der auf einer Geschäftsreise war, hat dann irgendwie, wollte eigentlich nur eine Pause machen, hat sich an so einen schönen Ort gesetzt, den Sonnenuntergang betrachtet. Und dann hat er die Augen geschlossen und ach, es fühlte sich so gut an, diesen Sonnenuntergang noch hinter den Augenlidern zu sehen. Und das ist sehr entspannt und ja, war in so einem total entspannten Zustand. Er hat gedacht, na ja, jetzt habe ich hier 2 Minuten gesessen und auf die Uhr geguckt, oh, ich habe 2 Stunden gesessen.
Ja. Wenn es nicht 2 Tage waren.
Wenn es nicht 2 Tage waren, ja, das ist
oder 2 Jahre. Schicke,
ne? Ja, das ist irgendwie, oh, ja, da gehen wir in diese meditative Versenkung. Ne? Mhm. Davon gibt es verschiedene Qualitäten. Es gibt Samadhis, wo wir uns ausrichten auf ein Objekt, sozusagen durch ein Meditationsobjekt, was die Sinne bündelt, hin auf eine konzentrierte Form von Samadhi. Es gibt Samadhis, wo tatsächlich eher alles verschwindet, ja, Nirvikalpa Samadhi, dass alle Formen, also das eine wäre Savikalpa Samadhi auf eine bestimmte Form orientiert, das andere wäre so, wenn wir was erleben, wo Zeit und Raum sich fast total oder total auflösen, wir gar nicht mehr wissen, was und wo wir sind. Ja. Ramana Maharishi, einer unserer Hauptlehrer, hat dann gesagt, eigentlich das Natürlichste ist der Sahaja Samadhi, also natürlicher Samadhi ist, selbst wenn dann wieder Erscheinungen auftauchen und wir wieder was sehen und hören und spüren, dass trotzdem so eine Art friedvoller Hintergrund bleibt, ja. Das sind nicht das, was dann neu auftaucht, nicht unbedingt den Frieden stört, der erfahren wurde in dieser Abwesenheit von Erscheinungen.
Oder fast wie so ein heimliches, innerliches Versenktsein, während es nach außen hin aussieht, als ob du völlig normal so im Alltagsleben zugange wärst, aber innerlich gibt's irgendwie immer noch so ein Bewusstsein von, ha, eigentlich ist da was überhaupt nicht getrennt ist von dieser Tiefe des Ozeans. Selbst während es an der Oberfläche immer noch Wellen gibt und es so scheint, als ob ganz normale Alltagsaktivität stattfindet.
Und vielleicht kennt ihr, ich denke, wir kennen das alle eigentlich in bestimmten Zuständen oder ne, Momenten vielleicht, ne, wo tatsächlich nochmal zu dem Bild der Unruhe, da sprechen Leute um dich drum herum und du bist trotzdem in Frieden. Ne? Du hast halt Sprechen oder Geräusche oder vielleicht sogar irgendwelche Geräusche, die dich sonst stören würden. Straßenlärm, Lärm ist ja schon eine negative Bedeutung, aber ne, Straßengeräusche und du merkst, ah, die Reifen auf dem Asphalt hören sich ja an wie Wellen am Meer.
Und schon wird die Stille wieder durchhörbar.
Also Zugang zu diesem Sahaja Samadhi zu haben, ist, würde ich sagen, ja, auf eine Art die tiefste Art von Meditation, wo es gar nicht mehr ein Ich gibt, was meditiert, sondern das natürliche Dasein. Was dann sogar in Frieden damit sein kann, wenn wieder Leid auftaucht, wenn dann wieder auftaucht, oh, scheiße, ich muss doch. Der Sahaja Samadhi hat in gewisser Weise nicht mal damit eine Schwierigkeit. Ja. Kann sogar sagen, okay, ach Mensch, mein kleines armes Ich ist wieder aktiv und macht hier wieder so ein
schlägt wieder Wellen, aber in der Tiefe des Ozeans ist immer noch Ruhe.
Aber auch selbst wenn das nicht so ist, ja, selbst wenn es dann wieder echt, echt, wirklich, wirklich scheint, auch das ist okay, auch das gehört dazu. Ich will ja nicht so ein Ideal aufmachen von, dass wir dauernd in Versenkung sind. Man kann viel in Versenkung sein, ja. Aber wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass wir meistens ein Pareto-Optimum anstreben, ja, nicht viel spirituellen Perfektionismus, sondern immer auch den Raum für Menschlichkeit ja, und für menschliche Verwicklung und Leid. Das darf auch auftauchen. Und je mehr es auftauchen darf, desto schneller taucht es wieder ab.
Und umso mehr ist es wirklich ganzheitlich und kann eben dann wiederum auch in diesem Menschlichen und Leiden auch Freiheit entdeckt werden und dass die Stille auch dahindurch und da drumherum auch immer noch da ist. Ja, so auf die Weise kann sie sich auch immer wieder als sogar noch zuverlässiger bewähren.
Christopher bedankt sich mit einem Namaste.
Aha.
Danke.
Danke auch.
Eine Frage von Narasimha. Hi Padma, hi Thorsten. Schön, euch zu sehen und eure differenzierten Antworten zu hören. Hier erscheint wechselnd Hass, Hilflosigkeit und Schuld. Ist gerade schwer damit zu sein. Könnt ihr dazu etwas sagen? Danke.
Hass, Hilflosigkeit und Schuld war das. Das ist ein ganz schön harter Mixer. Das ist schwer auszuhalten, ja. So auf die Schnelle. Und wie gesagt, wir finden es manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir hoffen, wir werden euch so einigermaßen gerecht, wenn wir euch nicht sehen und nicht nachfragen können. Das fällt mir persönlich zumindest immer leichter. Ich glaube, dir auch, ne, im Kontakt dann näher dran zu sein. Aber so versuchen wir es halt mal so und hoffen, wir können da einigermaßen angemessen drauf eingehen. Generell würde ich erstmal sagen, ist auch für und vielleicht sogar gerade für solche schwer auszuhaltenden Gefühle, paradoxerweise gerade für Hass und Hilflosigkeit und Schuld und Scham, erst recht, je mehr es uns gelingt, uns dem liebevoll zuzuwenden, das Heilsamste. Und manchmal ist es dafür hilfreich oder sogar die einzige Möglichkeit, uns erstmal auf eine Weise ein bisschen davon zu trennen, ja, beziehungsweise aus einer Distanz drauf zu schauen, im Sinne von allermeistens können wir leichter, liebevoller damit umgehen und geduldiger damit sein, wenn wir es bei jemand anders wahrnehmen als bei uns selbst. Ja, vor allem wenn es ein Tier oder Kind wäre, dem es uns umso leichter fällt, uns liebevoll zuzuwenden und dem das nicht noch weiter übel zu nehmen. Ja, denn meistens gibt es ja dann über dem Leiden noch die nächste Schicht des Leidens, weil wir uns noch wieder fertig machen dafür, dass wir uns fertig machen und hassen dafür, dass wir uns hassen. Ja, und das ist manchmal schwer zu unterbrechen. Und das gelingt eben leichter mit genau diesem kleinen Trick, dass wir uns vorstellen, wir könnten das als ein anderes Wesen sehen. Wir könnten sehen, wie ein Kind, ein Tier, was für ein Wesen, welche Gestalt auch immer, wo uns das leichter fällt, dem wohlwollend zu begegnen. Ja, wenn dieses Wesen, diese Gestalt das erleben würde, ja, dann können wir leichter drauf schauen und sehen, okay, was ist da los? Was will das eigentlich oder auch was braucht das eigentlich? Und dann fällt es uns auch leicht, wenn wir nicht so mittendrin sind, wird es oft überhaupt erst möglich zu sehen, okay, was braucht das und wo finden wir das, was da gebraucht wird?
Und ganz kurz, ne, ich, so in deiner Formulierung ist in dem Sinne auch schon spannend. Da hast du ja auch schon, hier erscheint gerade Wut, ja. Das ist eigentlich auch schon eine gewisse Distanz und das ist auch gut so, ja. Wenn du vielleicht merkst, dass hier oder das Erscheinen ist wahrscheinlich noch ein Stückchen anders als das totale hier oder weiß ich nicht genau, wie du es jetzt wahrnimmst, aber so höre ich es ein bisschen raus, dass du vielleicht schon merken kannst, hier, das, was ganz hier ist, ist vielleicht nicht mal die Wut, sondern die Wut erscheint irgendwo da. Und das könntest du, ne, so vielleicht sogar mit so dieser Einladung von Padma auch noch mehr fast bildlicher machen, ja. Wie wäre es, wenn so ein Wutwesen erscheinen würde? Du bist hier und da erscheint ein wütendes Wesen, ein Tütentier oder ein Kind oder du könntest dich sehen als in Wut, sozusagen wütend, aber kannst das aus einer Beobachterperspektive eher erstmal wahrnehmen. Dich ein bisschen unterbrochen, ja. Aber das kann manchmal sehr sinnvoll sein. Und das, ja.
Ja, und oder eben überhaupt dieses hier erscheint das gerade wahrzunehmen als okay und ist Raumbewusstsein auch immer noch da und kann in diesem Raumbewusstsein, was bleibt, erscheinen und verschwinden, was auch immer da erscheint und verschwindet. So schwer das auszuhalten sein mag in dem Moment, aber von wem war die Metapher, mit dem nicht in den Mühlstein greifen? Ja. Je mehr wir da versuchen einzugreifen, umso schmerzhafter wird es oft. Ja, je mehr es uns gelingt, da rauszubleiben, klar, umso leichter ist es, als Raumbewusstsein zu verweilen und selbst die heftigsten Stürme von Gefühlen da durchziehen zu lassen.
Und ich habe keine Ahnung, was du gerade erlebst, aber ich vermute, dass es sich jetzt schon vielleicht ein Stück verändert hat. Ja, schon vielleicht in dem Moment, wo du einfach so authentisch, und das ist wunderbar, zu sagen, hey, hier ist Wut und hier ist Verzweiflung und hier ist Schuld. Mhm. Ja. In dem Moment, wo du es aussprichst, ist es auch schon wieder oft was anderes. Ja, in dem Moment ist es schon vielleicht zu einem Objekt geworden und du kannst ihm vielleicht einfach liebevoll begegnen. Und das, dann kann es sich auch wandeln. Ne? Und oft ist tatsächlich Hass eher und Wut eher so eine oberflächliche Schicht und die Verzweiflung ist, keine Ahnung.
Die Hilflosigkeit.
Hilflosigkeit, genau war es, ja. Ist oft das Tiefere und ist eigentlich auch schön, dass du das mit aussprichst, weil hilflos zu sein, das wollen wir natürlich meistens gar nicht, ja, so, sondern wir wollen gleich Hilfe haben, ja. Und auf eine Art suchst du dir ja sogar schon hier Hilfe, so, ja, durch das Fragen, aber wie wäre es auch, die Hilflosigkeit und die Verzweiflung, das ist wirklich auch erstmal, ne, liebevoll anzunehmen und zu sagen, okay, auch das ist jetzt eine Erfahrung, die erstmal da sein darf. Und neugierig zu sein, wie sie sich vielleicht verändert, weil das Gute ist ja, Erfahrungen verändern sich ständig. Ja. Die Wut war nicht den ganzen Tag da, die Verzweiflung war nicht den ganzen Tag da, die Hilflosigkeit wird vermutlich auch. Zumindest wenn du einschläfst nachher, einen kleinen Tod stirbst, ja, wirst du Gott sei Dank frei von dieser Hilflosigkeit sein. Ja, kannst zumindest im Schlaf Trost finden. Ja. Aber wahrscheinlich auch schon vorher. Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch so ein kollektives Feld hier. Ich meine, Satsang, durch alle, die teilnehmen, da baut sich wirklich ein Feld auf, was auch eine emotionale Offenheit hat, wo wir alle sagen können, okay, wir sind auch Menschen, auch die Hilflosigkeit können wir alle nachvollziehen, oder? Dass wir an manchen Stellen einfach sagen, oh, ich weiß nicht weiter, ja. Hilflosigkeit ist auch ein Teil der menschlichen Erfahrung. Und gerade dadurch, dass wir das teilen, kann sich's dann auch wandeln. Das ist eine paradoxe Hilfe dann. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Antwort gibt von dir gerade noch oder glaube ich, das, was wir im Moment anbieten können. In dem Sinne, also Mitgefühl, ja. Selbst Mitgefühl ist eins der Schlüsselelemente zu einer nachhaltigen Freiheit, ja. So schnell sind wir dabei, uns zu verurteilen und das weghaben zu wollen. Und Mitgefühl für andere ist natürlich auch schön, ja. Das unterstützt dann das auch, aber eben, ja, selbst Mitgefühl.
Narasimha bedankt sich.
Schön. Und klar, auch die in Zoom sind, können ja auch direkt fragen. Ne? Ihr kennt das ja alle. Ich könnt gerne auch einfach, wenn ihr was beitragen oder fragen möchtet, eure Mikros freischalten. Schön, euch zu sehen auch.
Haben noch ein Feedback von Jeanette Nicole. Ja, ist verständlich. Und ein Herzchen und ein Namaste.
Danke.
Und von Christopher, schönen Dank für die Komplexität eurer Antworten.
Oh, schön. Danke für die Wertschätzung der Komplexität. Differenziert, das habe ich auch schon gesehen. Das wird uns manchmal ja eher nicht, wir sind ja immer in so einem Zwischenfeld, ne? Auf der einen Seite Transzendenz und dann Schattenintegration und so weiter. Und viele Leute sagen dann auch, ihr seid zu psychologisch oder ihr seid zu transzendent. Und schön, wenn ihr das aushalten könnt. Die Komplexität oder die Differenziertheit.
Narasimha schreibt, es wirkt beruhigend, gehört zu werden.
Ah, oh, schön. Ja, gut.
Gehört zu werden und gesehen zu werden, ist da können wir uns wirklich unterstützen mit unserem Nervensystem. Weil das Gute ist, gerade wenn du auch Hilflosigkeit oder so erlebt hast oder vielleicht auch noch erlebst, viele erleben gerade nicht Hilflosigkeit, sondern sind in einem vielleicht entspannten Zustand. Ja, so und das kann ansteckend sein für dein Nervensystem. Ne? Insofern ist tatsächlich Sangha zusammenzukommen mit anderen im Geist von Wahrheit, von Authentizität, ist sehr hilfreich, ja.
Und in beider Hinsicht, ja, sei es das, dass eben andere Nervensysteme gerade die Kapazität haben, das auszugleichen auf eine Weise und in dem Sinne zu regulieren. Und oder, dass wir voneinander hören und sehen können, wir kennen das alle, das ist menschlich, das ist in Ordnung, das ist ein allgemein menschliches Erleben und es geht vorbei. Auch das kennen wir alle. Ja, auch das können wir alle bestätigen, bestärken, dass es solche Erfahrungen gibt. Und es gehört auf eine Weise sogar dazu, dass es in dem Moment, wo wir drinstecken, so scheint, als ob es nicht vorbeigehen würde. Sonst wäre es ja nicht so schrecklich. Ja. Das ist Teil von Maya, von diesen Schleiern der Täuschung. Dass es in dem Moment, wo du drin steckst, scheint, als ob das Leiden kein Ende hätte. Sonst wäre es ja nicht so schlimm. Also dann wäre es ja keine Hilflosigkeit und Verzweiflung, wenn es nicht abgrundtief und endlos schiene. Ja. Und doch ist es Maya und es ist eine Täuschung und sie geht vorbei. Und auch das kann einfach beruhigend sein, dass wir uns das gegenseitig einfach in unserer Mitmenschlichkeit bestätigen können, uns dessen vergewissern können.
Narasimha hat noch ergänzt und euch zu hören.
Ja,
schön.
Dann kam jetzt noch eine Frage von Sunny. Es wird oft von Ego gesprochen. Ist das nicht auch nur ein Konstrukt der Gedanken?
Ja, klar.
Ja.
Keiner hat je eins gefunden in Wirklichkeit. Das war ja Papajis Forschungsauftrag, ja, dass er Leute losgeschickt hat und gesagt hat, finde doch mal das Ich. Keiner ist hier mit einem zurückgekommen in Wirklichkeit, ja. Und doch kann es manchmal ein hilfreiches Konstrukt sein, eben einfach um uns zu helfen, das zu durchschauen. Ja, sagen wir mal so, auf eine Weise, einigen von euch ist vielleicht bekannt, wir arbeiten ja gerne auch mit dem integralen Modell von Ken Wilber. Das unterscheidet ja verschiedene Bewusstseinsentwicklungsstufen, mal so ganz, ganz grob angerissen, unter anderem dann unterteilt in prärational oder präpersonal, also das, was eigentlich vor dem ist, dass sich überhaupt ein Verstand und ein Ich entwickelt, dann rational oder personal, wo Kinder oder auch in unserer kollektiven Entwicklung überhaupt erst diese Möglichkeit entsteht, sich als Ich wahrzunehmen und rational zu denken. Und dann gibt es transrational oder personal, wo wir darüber wieder hinausgehen. Ja, so, das macht natürlich schon sehr viel Sinn, sowas unterscheiden zu können. Allein schon, weil es da oft solche Prä-Trans-Verwechslungen gibt und es so scheint wie, oh, ist doch alles egal, ist doch alles eins. Ist es nicht. Es macht wesentliche Unterschiede im Erleben. Ja, so ein bisschen auch wieder nochmal zurück auf vorhin die Frage nach dem Gesetz der Resonanz und dem Manifestieren. Ja, es wäre eine präpersonale und prärationale Betrachtungsweise, was wir oft sehen in diesem, was ich vorhin sagte, dieses zu oberflächliche oder zu vereinfachende Denken dessen, wie wünsch dir was und manifestier dir einfach Hokuspokus, was du willst, aus eigentlich deiner egoistischen Perspektive und so ein magisch-mythisches Denken, das wäre eher das Rationale. Das Rationale und Ich-Bezogene wäre eher so, ich mache einfach, was ich will, und dieser Wahn von Ich und Machbarkeit. Und dann gibt es eben eher diese transrationale und transpersonale Ebene, die wir vorhin ja auch angesprochen haben, dann wiederum in der Hingabe und im Erkennen dessen, dass es eigentlich dieses eine Sein ist, was dadurch uns, mit uns, in uns oder wir in dem wirken und wo das alles auf eine sinnvolle Weise zusammenwirken kann. Und darin wird dann auch dieses vermeintliche Ich oder eben dieses Ego-Konstrukt wieder gelöst. Ja? Aber es gibt so in dem Sinne verschiedene Übergangsbereiche, wo es so scheint, als ob es mehr oder weniger von diesem Ich zu geben scheint. Und in dem Sinne wollte ich auch da so ein bisschen andeuten, ob es vielleicht analog zu diesem Wilber-Modell von Prä-Personal und Transpersonal oder Rational auch sowas gibt wie vorm Konstrukt ein Konstrukt, was bewusst werden kann. Und vorher ist es einfach nur nicht bewusst und es kann sehr, sehr egozentrisch sein. Ja, aber es wird einfach gar nicht als solches wahrgenommen oder nicht als solches benannt. Ja. Und dann gibt es eine Ebene, wo wir wieder darüber hinausgehen und es tatsächlich sich lösen kann in einer echten Hingabe an das Ganze. Ist das irgendwie verständlich geworden oder war das jetzt zu viel auf einmal, zu konfus? Du hast verstanden, was ich meine, oder? Ich
hab verstanden, was du.
Okay. Was machst du? Dann erklär das nochmal bitte. Oder vielleicht auch lieber nicht.
Nee, ja, das ist eine legitime oder eine Perspektive, die Sinn machen kann. Das da, ja. Was mir noch kam, vielleicht mehr die direkte Erfahrung. Ja, man könnte sagen, ja, wie erleben wir dann Ego eigentlich? In dem Sinn, ich meine, das ist wirklich immer die Frage, wie definieren wir überhaupt einen Begriff, ne? Jetzt, ich definiere es jetzt mal so für diesen Kontext hier. Ego ist ein, wenn ich es direkt erfahre, ist es in mir eine Idee, wie ich will etwas, ja, und das ist entgegen dem was das Leben gerade mir bringt. Denn wenn ich, sind wir jetzt eigentlich so, okay, ja, dieses Leidvolle, ja, ich will etwas nur für meinen eigenen Willen und eigentlich ist es gar nicht dran, was gerade das Leben
will. Und womöglich sogar auf Kosten anderer oder gegen den Willen anderer.
Genau, ja, und ich sehe vielleicht gar nicht den Bedürfnis oder den Willen von anderen, sondern ich will, ja. Und das ist dann in dem Sinne auch Leiden, ja. In dem Moment wird es als Leiden erfahren. Und ja, es ist leidvoll. Es fühlt sich einfach leidvoll von innen an, ja. Wir können dann genauer untersuchen und schauen, was ist denn dieser Gedanke, ich will etwas? Ist das eigentlich, hat der überhaupt Realität? Was ist dieses Ich, das diesen Gedanken erlebt? Oder wie lange bleibt der Gedanke? Ist der wirklich, hat der Substanz oder verschwindet der nicht wieder? Dann werden wir sozusagen in der Untersuchung merken, das Ich ist eigentlich gar nicht so da, ja. Das geht wieder. Und das, was das bezeugt, diesen Gedanken, ist auch frei von Wünschen, ja. Und in gewisser Weise ist es nur ein Gedanke, der auftaucht und wieder verschwindet, ja. Insofern keine wirkliche Realität hat. Und in dem Sinne, ja, das Ego gibt es deshalb eigentlich nicht. Das ist nur ein Gedanke und ein Gedanke ist leer von eigentlicher Existenz. Und trotzdem, in dem Moment, wo er auftaucht und wo wir uns damit identifizieren, scheint er sehr wirklich zu sein. Und dann ist es aber auch manchmal gut, und ich glaube, das ist der Bezug vielleicht zu dir, durchaus mal zu erkennen, okay, gerade ist egoistisches Denken aktiv. Ja? Egozentrisches Ich will haben. Und das mal als Ego zu benennen, ist manchmal auch durchaus sinnvoll zu sagen, wow, da ist es wieder, mein Ego. Und dann zu untersuchen und dann zu gucken, ist das wirklich real oder will ich dem überhaupt nachgehen oder will ich vielleicht auch wieder loslassen, ja? Und mehr diese egofreie Qualität von Sein auch erleben.
Ihr Lieben, wir sind am Ende der
Zeit. Ja, gut, ja. Schön, dass du auf die Zeit achtest.
Danke.
Genau, ja, ja, danke erstmal für eure Aufmerksamkeit oder für dieses Gespräch. Ich würde vorschlagen, lass uns noch. Ich würde gerne noch 2-3 Minuten in Stille sitzen.
Und einen Abschluss. Moment. In Stille, wer noch mag, vielleicht.
Ja? Okay. Gut. Und genau, wir wollten mit Devaseto ja auch relativ regelmäßig, vielleicht alle 2 Monate, wenn das für dich noch passt, mal Termin machen für dieses Format. Irgendwie ist es trotzdem auch, wo wir viele nicht sehen, irgendwie fühlt sich trotzdem irgendwie gut an, auch die eure Chats und eure Fragen zu bekommen. Und irgendwie ist da auch ein Kontakt drüber. Ne?
Klar, machen wir weiter so. Mhm.
Ja, okay.
Ja, schön.
Ja. Also ich habe auch gern eure komplexen Antworten.
Ach, danke. Dankeschön. Ja, sowieso danke für die all die Jahre, die du unsere Arbeit auch mit deiner Veröffentlichung unterstützt. Das ist wunderbar, sind wir immer sehr, sehr dankbar. Mhm. Okay. Na, lass uns doch.
Dann lassen wir nochmal alles in der Einfachheit der Stille verschwinden.
Und danke fürs Empfangen. Danke für die Begegnung mit euch. Om Shanti. Ja, danke,
danke,
Elvira, für die Moderation und das Vorlesen der Fragen. Ja. Und neue Termine mit Devasito geben wir dann bekannt. Mhm. Es gibt aber auch natürlich auch Zoom-Treffen sowieso mit uns, ja, fast mindestens alle 2 Wochen so ungefähr. Also falls die YouTuber, die auch mal in Zoom dazukommen wollen, gerne auch. Ne? So. Genau. Okay, dann.
Okay, danke. Tschüss.
Gute Nacht im Sinne von Sterben.
Ja, kleines Probesterben schon mal gleich.